Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg. Ich bin Fotograf, Marketingmensch und spreche gerne mit Menschen. Neben diesem Interview-Podcast betreibe ich noch den Dating-Podcast Salz im Herz. Es freut mich, wenn ihr da mal reinhört. In der 7. Folge spreche ich mit Sophia Fournier. Die gebürtige Vorarlbergerin ist Galeristin in Salzburg für zeitgenössische Kunst. Die Galerie ist seit 3 Jahren existent und darüber sprechen wir. Wie es dazu gekommen ist, sich selbstständig zu machen und warum sie einen Fokus von 80% auf Künstlerinnen legt. Und wie es ist, eine One-Woman-Show zu sein. Selbstständigkeit ist nämlich ganz schön fordernd. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch mit der wunderbaren Sophia. Wenn man Menschen begegnet, deren Augen leuchten, wenn sie über ihre Passion sprechen, dann ist das immer etwas ganz Tolles für mich und sehr inspirierend. Danke dir, Sophia, für deine Offenheit. Und an euch da draußen, bei eurem nächsten Besuch in der Salzburger Altstadt, solltet ihr unbedingt bei ihr vorbeischauen. Es lohnt sich. Alle Infos zu Sophias Galerie findet ihr natürlich in den Shownotes. Viel Spaß wünsche ich euch mit dieser wunderbaren Folge Salz im Ohr. Mir gegenüber sitzt eine alte Bekannte von mir. Wir kennen uns wirklich schon sehr lange.
Hendrik ist deutlich älter als ich, nur um das zu sagen.
Gegenüber sitzt mir Sophia Fournier.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sitzen hier an einem sehr schönen kleinen Tisch in ein bisschen Sonne. Ein schöner Tag ist heute. Wenn man dich nicht kennt, wer bist du?
Ich bin Sophia. Ich führe eine kleine Galerie in Salzburg. Ich bin weit mehr als das, aber das, glaube ich, in der Kürze ist es das, ja.
Okay, also du bist Galeristin.
Ich bin Galeristin, genau.
Seit wann tust du das?
Ich habe mich im April 2019 selbstständig gemacht.
Also haben wir 3 Jahre.
Genau, gerade erst 3 Jahre. Okay. Also, ja.
Ganz. April 19, das ist noch eine Zeit prä-Corona.
Ja.
Ich will nicht zu sehr auf das ganze Corona-Thema eingehen, aber du hast praktisch davor eröffnet.
Genau.
Wie kam es dazu? Was hast du gemacht? Warum findest du Kunst geil?
Ich war immer schon Kunst interessiert, schon in der Schule und wusste aber überhaupt nicht, in welche Richtung sich mein Leben entwickeln würde, was so mein Schwerpunkt war, weil auch Musik, Theater, Literatur sehr wichtig waren. Und ich habe dann einfach mal angefangen, Kunstgeschichte zu studieren.
Aber so random, wie jetzt dieses Vorurteil ist, so ja, ich...
Nein, es war schon ein bisschen anders. Also ich habe erst mit Kommunikationswissenschaften begonnen, weil ich doch dachte, vielleicht ist die journalistische Richtung, also vielleicht passt das besser, passt das gut zu mir, hat mir dann nicht so wahnsinnig gefallen. habe dann versucht, Slavistik zu studieren und versucht, ist ja wirklich so gemeint. Ich hatte nicht den Biss oder das Talent oder die Lust schlussendlich drauf. Hab dann mir von Roger Willemsen den Lebenslauf angeschaut, was der so gemacht hat, weil ich den ganz toll fand. Und hab dann gesehen, der hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Vielleicht ist sowas wirklich, sowas Geisteswissenschaftliches das Richtige für mich. Und dann habe ich einfach mal so aus dem Blauen heraus angefangen, Kunstgeschichte zu studieren.
Okay, krass.
Ja, es war dann, ja, ich weiß nicht, bei... Du hast ja dein Studium durchgezogen.
Mehr oder weniger, würde ich
sagen.
Ja,
aber du hast ja nicht, also du hast nicht nochmal gewechselt.
Nein, ich habe mit einem angefangen und das in Anführungszeichen, ja.
Durchgezogen,
ja. Ja, doch, doch, das stimmt.
Ja, ich habe ein bisschen probiert, bin dann wo gelandet, wo ich mich dann aber auch nicht so gesehen habe. Also Kunstgeschichte ist, ist wahnsinnig spannend, aber kann eben auch sehr trocken sein. Ich habe dann schon gleich im ersten Semester begonnen, ganz viele Praktika zu machen.
In Galerien oder in Museen oder?
Ganz unterschiedlich. Also ich war in Galerien, in Kunstvereinen, in Offspaces, in Kunsträumen, in zwischen Salzburg und Vorarlberg. Also Salzburg, Tirol, Vorarlberg, da habe ich so verschiedene Stationen durchgemacht. Habe schon im Studium selber Ausstellungen kuratiert, im Periskop, das ist ein Offspace hier in Salzburg.
Was ist ein Offspace?
Das ist ein nicht kommerzieller, nicht institutioneller Raum, der selbst organisiert und gefördert Ausstellungen präsentiert. Das im Periskop und funktioniert das mittels eines Open Calls. Gibt es ein Jahresthema, das wird ausgeschrieben und Künstlerinnen und Künstler können sich dafür bewerben und das Team von Periskop gibt es immer noch, hat da dann Ausstellungen zusammengestellt und kuratiert. Und da konnte ich auch eine ganz allein 2015 realisieren. Und so kam das dann, dass ich dachte, so, also kuratieren ist, das ist das, was mich interessiert, wirklich Ausstellungen zusammenbringen, Positionen zusammenbringen, unter einem Thema auch. Habe dann auch an der Sommerakademie auf der Festung verschiedene Kurse gemacht zum Kuratieren, zum Schreiben über Kunst und ja, dann wusste ich mal, in welche Richtung ich gehen möchte.
Okay, wenn man jetzt kompletter Kunstlaie ist, kuratieren bedeutet den Aufbau einer Ausstellung?
Nicht nur den physischen Aufbau, sondern eben auch den konzeptuellen.
Also es alles, geht darum, was drumherum.
Es geht darum, verschiedene Positionen, künstlerische Positionen zusammenzubringen, die unter einem Ausstellungskonzept auch zu vereinen und genau, so ein großes, eine Ausstellung zu machen, quasi.
Okay. Das heißt, es hat sich so langsam entwickelt und du hast immer gemerkt, okay, das macht mir irgendwie Spaß, da möchte ich weitergehen, so ungefähr.
Ja, genau. Also es war für mich auch so, dass im Kunstgeschichtestudium war es eher so, dass es war die reine Arbeit mit der Kunst. Und das fand ich schon schön und spannend. Es war auch sehr wichtig, das zu machen, um das Auge zu schulen, um eben Kunstgeschichte auch so zu erlernen. Aber was mir immer gefehlt hat, waren die Menschen, das Arbeiten mit den Menschen direkt. Und das habe ich dann eben über die Praktika gemacht, dass ich direkt mit Menschen gearbeitet habe.
Und die Praktika in den Galerien waren dann so cool, dass es irgendwann zur eigenen Galerie kam?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das erste Praktikum in der Galerie habe ich 2009 gemacht.
Also 10 Jahre vor eigener Eröffnung.
Ja. Das war aber so, ich habe 2 Praktika zu der Zeit gemacht. Das war Sommer 2009. Oh krass, das ist schon echt lange her, ja.
In Sophias Gesicht konnte man gerade die Erkenntnis über das eigene Alter sehen.
Es war so, dass ich habe 2 Praktika gleichzeitig gemacht. Eins in der Galerie und eins im Salzburger Kunstverein. Und es war natürlich sehr intensiv. Wer macht auch 2 Praktika gleichzeitig? Das war sehr intensiv. Und danach habe ich für mich entschieden, okay, also Kunstverein hat sehr großen Spaß gemacht. Galerie, das ist nichts für mich. Dann hat es viele...
Also erstmal das komplette Gegenteil.
Genau. Dann hat es viele Jahre gedauert. Ich war dann auch nicht mehr interessiert, Praktika in Galerien zu machen, weil ich gesehen hatte, wie das läuft und das war nicht so meins. Es war dann aber so, dass ich, jetzt weiß ich die Jahreszahlen nicht mehr, ist schon einige Jahre her, im Sommer ein Praktikum im Kunsthandel gemacht habe. Bei Thomas Sales am Mozartplatz. Ein sehr renommierter Kunsthändler, der seit wesentlich mehr als 30 Jahren aktiv ist. Ich glaube, es werden bald 40 Jahre. Und nach diesem Praktikum wurde ich dann von ihm gefragt, ob ich Interesse hätte, seine Assistentin zu sein. Und das hat mir Spaß gemacht und da habe ich dann zugesagt.
Und das war dann, wenn man jetzt wieder naive Frage stellt, wenn du, der hat dann eine Galerie am Mozartplatz, wie du gesagt hast.
Genau.
Ist aber nicht Galerist, sondern Kunsthändler.
Er ist beides. Also es gibt so Hybride, die machen sekundär, also die arbeiten mit dem Sekundärmarkt. Das heißt, es werden Arbeiten in Auktionen gekauft. Er hat, also ich kann das jetzt nur an so eher als Beispiel vielleicht hernehmen. Er hat so einen Schwerpunkt auf klassischer Moderne. Postimpressionismus und das ist dann so eben, da werden Werke angekauft aus privaten Sammlungen, aus Auktionen, ganz verschieden und die werden dann weiterverkauft. Er hat aber auch einzelne zeitgenössische Ausstellungen gemacht und so war das so, das ist so ein Hybrid dann, genau.
Okay, und das war dann Inspiration, dass es da auch was Cooles gibt.
Das so wusste ungefähr. Ich ja dann aus anderen Praktika schon. Ich wusste auch, dass es mir sehr liegt, Ausstellungen zu machen. Aha. Also das war immer etwas, ich wollte mal Ausstellungen machen. Mhm. Ja, und dann ist dieser Gedanke so sehr, sehr langsam gewachsen.
Das vielleicht mal selber machen zu
genau,
wollen.
Genau, also sehr langsam. Es war schon so mein Traum, rein zeitgenössisch, mit Künstlerinnen und Künstlern aus großteils meiner Generation, aber natürlich auch anderen Altersklassen zu arbeiten. Und dann, ja.
Das heißt, du bist dann da gewesen und danach, also du hast ja gesagt, der Zeithorizont ist nicht mehr ganz klar, aber so, da warst du jetzt ein paar Jahre und dann hast du gesagt, okay, ich mache mich selbstständig.
Genau, also es war ein bisschen anders. Ich war dort circa 4 Jahre und nach circa 4 Jahren wurde ich abgeworben von einer Galerie, für die ich dann 10 Monate gearbeitet habe und dann wurde ich aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt. Das war so eine ganz neue Erfahrung und es war wirklich in dem Moment der Kündigung, vorher natürlich so ein bisschen Gedanken, aber jetzt keine Entscheidungen oder irgendwas, sondern es war dann im Moment der Kündigung dieser Gedanke, okay, ich probiere es jetzt selber, ich möchte es selber probieren.
Ja.
Und dann ging alles rasant schnell. Also ich habe die Entscheidung getroffen, dann kam der Raum, die Finanzierung stand und 6 Wochen danach, am 13. April 2019, habe ich eröffnet.
Krass.
Ja.
Also dann eigentlich aus der Not herausgeboren.
Rückblickend nicht aus der Not, aber also...
Oder aus dem Freiraum, der entstanden
genau,
ist.
Genau, so würde ich es eher sagen. Es war so, dass ich eben enorm viel gelernt hatte die Jahre davor, dass ich sehr viel, also ein sehr gutes Netzwerk hatte, grundsätzlich auch eben unternehmerisch sehr viel gelernt habe und dann einfach dachte, entweder ich gehe nochmal in ein Angestelltenverhältnis und dann passiert es halt erst in 3 bis 5 Jahren oder... Ich mach's jetzt und probier's.
Und die Kündigung selber, war das schlimm oder erwartbar oder?
Das war in dem Moment schon schlimm. Ich hatte nicht gedacht, dass ich vor 30 eine eigene Galerie haben werde. Es war, es war schon sehr emotional, aber es war auch
gut.
Gut. Ja.
Okay, jetzt haben wir 3 Jahre, gibt's die Galerie. Wo ist die Galerie?
In der Wiener Philharmonikergasse.
Okay, für alle, die sich nicht auskennen, es ist mitten in der Altstadt.
Ja, aber nicht so mittendrin.
Nicht in der Getreidegasse.
Genau. Es ist eine sehr gute Lage. Das war eben auch der Grund, warum das dann alles so schnell ging, weil ich durch einen Zufall auf diesen Raum aufmerksam wurde. Ich habe mir den Raum dann angeschaut, fand den, also der war sehr vollgestellt, vollgeräumt, vollgehängt, jetzt nicht mit Kunst, das war was ganz anderes. Konnte mir das aber irgendwie vorstellen, dass das funktionieren könnte, wenn der einfach nur leer ist. Und habe dann, ich glaube, so um den 19., 20. März Bescheid bekommen, nachdem ich eben mein Konzept präsentiert habe, dass mein Vermieter mir zugesagt hat.
Wie aufregend war das oder wie soll man das sagen? Wenn man sowas macht, ist das ja eine ziemlich coole Sache.
Ja.
Aber ja auch sicher sehr, zumindest wird's mir so gehen, mit Bedenken gekoppelt.
Also ich glaube, da hat mich meine Motivation und mein Ehrgeiz einfach gepackt. Ich habe dann natürlich, als ich es entschieden hatte, ich mache es jetzt selber, sehr viele Gespräche geführt. Nicht nur mit Galeristinnen und Galeristen, mit Kuratorinnen und Kuratoren, mit Leuten in der Kunst, ich habe ganz viel Netzwerk befragt, was sie von dieser Idee halten.
Ja.
Und
von dieser Idee bedeutet von deiner fertigen Konzeptidee, wie du das aufziehen möchtest? Oder einfach von, hi, ich bin Sophia, ich mache mich selbstständig?
So beides. Also das am Anfang war das, also war das Konzept schon, es war schon immer da, wenn ich so einen ganz kleinen Schwerpunkt habe. Aber dann einfach mal zu fragen, wie sieht die Szene das? Eine junge Galerie in Salzburg gab es 2019 in der Form nicht. Und das war so die Frage, macht das Sinn, das hier zu machen?
Mit junger Galerie meinst du das Alter des Besitzers oder der Besitzerin oder das Alters der Galerie per se?
Nein, damit meine ich eher eine Galerie für junge Kunst.
Okay.
Oder eben ein bisschen anders als eben im Kunsthandel. Das okay. ist ein bisschen eben konzeptueller, zeitgenössischer.
Okay.
Auch eben jüngere Positionen.
Au, wie mir fliegt jetzt in den Kopf irgendwie das Wort mutiger. Ist das auch ein Wort oder ist das eher nicht so ganz?
Das habe ich ganz oft gehört in den letzten Jahren, aber also was ich mache, hat für mich persönlich nichts mit Mut zu tun.
Okay.
Aber das, ja.
Das ist spannend, weil also alle sagen, oh, du bist so mutig, dass du das hier machst.
Das sagen viele und das ist auch schön zu hören natürlich, ja. aber das ist nicht, was ich sehe.
Was siehst du?
Das ist aus einem inneren Drang entstanden.
Aha.
Also es war eben dann für mich die sinnvollste Alternative.
Mhm.
Und ich muss das dann tun. Also ich hatte so ein starkes, also in 10 Jahren, das ist eben der Grund, 10 Jahre lang habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut, habe Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, habe zum Teil Position 10 Jahre lang verfolgt, wie sich die Arbeit entwickelt, was passiert mit diesen Positionen. Und dann war es so dieser wirklich innere Drang, das zu tun. Das hatte dann, ja, das kam von ganz tief raus einfach.
Voll gut.
Ja.
Okay, jetzt bist du 3 Jahre in diesem Markt.
Das 4. Jahr in diesem Markt.
Ja. Okay, okay. Entschuldigung.
Ja.
Nee, da muss man ja genau sein.
Das, ja.
Und du warst vorher, warst du angestellt, hast mitgeholfen, hast warst dabei, wie Köpfe sich Dinge erdacht haben. Jetzt bist du der Kopf der Galerie Sophia von ihr.
Ja, ich bin sogar mehr als der Kopf.
Und du bist alles, weil du bist eine One-Woman-Show.
Ich bin Webdesignerin, ich bin Putzfrau, ich bin Kuratorin,
ja.
Ich mache alles und ich mache alles gerne.
Okay, der Tag hat 24 Stunden.
Ja.
Ich glaube, du weißt, in welche Richtung ich möchte.
Ja.
Wie funktioniert das? Also, du hast keinen 40-Stunden-Job.
Nein, aber welche oder welcher Selbstständige hat das?
Klar, das ist natürlich ein richtiger und nicht unwichtiger Punkt, das ist ganz klar. Das ist ja auch, glaube ich, nicht der Anspruch, wenn man sich selbst so verwirklichen möchte.
Genau, das ist der Punkt. Es ist nicht nur eine Selbstständigkeit, sondern es ist eine Selbstverwirklichung.
Aha.
Ich kann wirklich machen, was ich will und ich kann es machen, wie ich es will. Und das ist mein Drive und das ist auch das Motivierende. Ich habe auch das Glück, dass ich sehr eng mit Menschen arbeite, also die Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich arbeite, das ist schon ein Näheverhältnis, das wir haben. Das heißt, ich arbeite mit diesen Menschen einfach sehr gerne. Das sind angenehme Termine, angenehme Gespräche, das ist, ja, das ist anders als in anderen Berufen. Und genauso ist es auch mit Kundinnen und Kunden, weil das ist ja der Spagat, den ich mache.
Ja.
Diese Kommunikation zwischen, also ich bin ja das Verbindungsglied sozusagen zum Teil dann zwischen Kundinnen und Kunden und Künstlerinnen und Künstlern.
Und das heißt, so eine normale Woche, also gibt's einen freien Tag in deiner Woche?
Mittlerweile schon, ja. Also das musste ich lernen und ich glaube, das kennen auch fast alle Selbstständige. Am Anfang gibt man alles und es ist egal, ob es ein Sonntag, ein Feiertag ist. Es ist egal, ob es 10 am Abend oder 6 in der Früh ist. Es wird einfach, wenn es sein muss oder wenn es sein soll, dann tut man es. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich ohne eine Balance, in der, wo ich wirklich mir 2 Tage die Woche auch frei nehme, nicht so gut funktioniere. Und das war so ein ganz wichtiges Learning auch des letzten Jahres.
Dass ich also 2 Jahre volle Fahrt voraus.
Ja.
Okay. Gab's da einen Preis oder einen, Preis ist das falsche Wort, aber einen Aha-Moment, wo es dann, wo sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Burnout-Keule kam oder so? Oder war das ein...
Um ganz ehrlich zu sein, es gab letztes Jahr im März so einen Moment.
Ja.
Da haben sich so kleinere körperliche Dinge angehäuft. Mhm. Das war schon so ein bisschen so ein Alarmsignal. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt nicht tue, und da muss ich mir dann auch im März mal eine Woche für mich nehmen.
Oha, eine ganze Woche.
Eine ganze Woche.
Aber wie schwer hat es das gefallen?
Es war ja etwas für mich, und um auch Kräfte zu bündeln,
ja,
und wieder mich in der, also mich wieder herzustellen. Und von dem her war das ganz wichtig. Und ich glaube, das kennen viele Selbstständige.
Absolut,
und das,
ja,
kennen auch Angestellte,
ja,
dass man einfach mal eine Pause braucht. Und mhm, dann, und seitdem, also das war wirklich so ein...
Das ist ungefähr ein Jahr her, ein bisschen länger.
Genau. Und es war so ein zündender, mhm, Moment, in dem ich auch gemerkt habe, okay, ich bin zwar die Galerie, aber ich bin nicht nur die Galerie.
Mhm.
Und um wirklich gut zu arbeiten zu können, brauche ich eine Balance.
Okay. Ich finde das immer sehr spannend, dass da jeder seine eigenen Erfahrungen mitmachen, mhm, muss, um das zu erkennen.
Ja.
Und wir eigentlich das Internet und so weiter, irgendwie alles Wissen ist da und jeder kennt gefühlt zumindest jemanden, der schon mal sehr überarbeitet gewesen ist und so. Und man braucht aber selber die Keule, die einen irgendwie umhaut, um,
naja,
in dieser,
das,
Metapher zu bleiben.
Das, was wirklich erschreckend ist, man gibt ja selber auch so viel Tipps. Also ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde, die Selbstständige sind, und dann auch so, boah, du musst aber schon aufpassen, überarbeite dich nicht, lass halt auch mal gut sein. Und dann merkt man, ist man so im Austausch und spricht das bei anderen Leuten an und hat für sich selber dieses Gespür so ein bisschen verloren.
Mhm.
Und darum ist es so wichtig, miteinander auch zu kommunizieren. Also ich habe das jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt.
Ja.
Man sollte einfach auch Emotionen, Gefühle kommunizieren, die einfach nicht so gut sind.
Ja.
Weil man dann merkt, wir sind alle Menschen.
Ja, es geht eigentlich allen so.
Ja, und das habe ich jetzt so gelernt. Man,
mhm,
also es kann einem schon gut gehen, aber es muss nicht immer alles super sein.
Es ist ja nicht alles Instagram.
Ach, das sowieso nicht.
Ja, weil ich meine, da schauen wir alle drauf die ganze Zeit und da zeigen alle immer nur alles Tolle. Und man denkt sich, oh Gott, der schafft ja auch so viel und wieso schaffe ich da nicht so viel und so. Ich glaube, das hängt alles so ein bisschen zusammen zumindest.
Ja, also auch Vergleiche zu ziehen ist immer ganz schwierig und da sollte
total,
man einfach,
ja,
so ein bisschen aufpassen.
Okay, jetzt hatten wir das angesprochen, dass du machst das alleine.
Ja.
Mehr oder weniger in Anführungszeichen, also es ist deine Galerie, es ist dein Baby, es ist dein Ding, aber du hast natürlich, du bist keine Künstlerin.
Genau.
Sondern du holst dir die Arbeiten, Objekte, was auch immer es ist,
mhm,
von anderen Leuten,
mhm,
und zeigst die, stellst die aus auf deine Art und Weise.
Ja.
Wie sehr ist da der Austausch mit den Künstlern? Also kriegst du, wenn wir jetzt mal von einem Nicht-Salzburger ausgehen, mhm, oder Salzburgerin, da kommen wir auch noch zu dem Thema, mhm, des Geschlechtes,
mhm,
schicken die dir ein Paket und du machst einfach?
Nein. Nein, so ist es gar nicht. Also es ist so, dass mittlerweile habe ich mir ein Programm aufgebaut. Das sind, mhm, 11 Positionen, die ich fix vertrete.
Ja.
Das heißt, es sind Künstlerinnen und Künstler, die man über mich erwerben kann, die ich in einem Turnus und in einem Rad immer wieder auch zeige.
Okay.
Die sind so mein Kernprogramm. Und dann gibt's Positionen, die hole ich mir für einzelne Ausstellungen noch dazu.
Okay.
Also das ist dann so ein bisschen freier.
Aha.
Und das...
11 bedeutet 11 Monate und ein Monat frei?
Nein, nein, nein. Das ist, ich kann natürlich nicht jede Position einmal im Jahr zeigen, aber
okay,
es geht um was Längerfristiges, um,
okay,
längerfristige Kooperationen, auf Vertretungen nicht nur in der Galeriepräsentation zu haben, sondern auch auf Kunstmessen,
mhm,
präsentiert zu werden von,
okay,
der Galerie. Und es ist so, dass eben über diese Liste, wenn,
ja,
man das so nennen möchte, ist entstanden über 3 Jahre Galeriearbeit und 10 Jahre vorher schon,
ja,
Netzwerk.
Aha.
Sind Positionen eben, die ich zum Teil schon sehr lange kenne und,
aha,
auch mit vielen, mit denen ich 2019 begonnen habe, arbeite ich nachhaltig und,
aha,
eben auch von, also jetzt keinen abgeschlossenen Zeitraum betrachtet.
Okay.
Es ist dann so, wenn man so eine Ausstellung vorbereitet, Also ich mache es zumindest so. Ich habe an der Sommerakademie, habe ich vorher schon erwähnt, einen Kurs bei Maria Lind, The History and Practices of Curating gemacht. Das war so ein Kurs von einer wirklich ganz großartigen Kuratorin, die eben Nachwuchskuratorinnen und Kuratoren beibringen wollte, wie das funktioniert. Wie macht man das? Und von ihr habe ich gelernt, Art comes first. Also ich wähle Kunst aus, die mir gefällt, und danach entsteht das Konzept für die Ausstellung.
Also bei dir kann man nur sehen, was du geil findest.
Natürlich.
Ich weiß nicht, ob das so natürlich ist. Das kann
also
ja
für
auch
mich
sein.
Ist es natürlich. Also bei mir geht es ganz viel um Authentizität. Es geht darum, Empfehlungen abzugeben quasi. Also alles, was man bei mir in der Galerie sieht, ist meine Empfehlung. Und für mich ist das Wichtigste, dass ich 100% hinter den Arbeiten und auch hinter den Ausstellungen stehe. Für mich hat auch, was für mich eine gute Arbeit, also eine gute künstlerische Arbeit ausmacht, das hat so drei Säulen. Und die drei Säulen brauchen einander. Das braucht, also es ist so das Fundament, damit das stehen kann. Und das ist für mich die Ästhetik einer Arbeit, weil das ist das allererste, was wir wahrnehmen und auch wahrscheinlich das erste, was uns emotional abholt.
Okay.
Das rein optische.
Ja.
Das funktioniert aber nicht ohne ein starkes Konzept dahinter.
Ja.
Das, und dann, wenn die beiden zusammenpassen, dann spielt die Künstlerinnen oder Künstlerpersönlichkeit noch dazu.
Okay.
Weil ich habe die Freiheit, mir aussuchen zu können, mit wem ich arbeite.
Okay, und du willst halt nicht mit einem Assi arbeiten, blöd gesagt.
Naja, ich arbeite, also ich arbeite mit Vertrauen.
Ja.
Und ich arbeite gerne. Und damit das so bleibt,
muss die Kommunikation passen.
Muss das Persönliche passen, ja.
Okay. Jetzt hatte ich die Frage gestellt, ob dir jemand eine Box schickt und du das aufbaust.
Ah, ja. Nein. Also es ist meistens dann schon so, also ich mache sehr viel Duo-Ausstellungen, das heißt Paarungen, das bedeutet, ich lade zwei Positionen ein, weil ich sage, das passt gut zusammen oder das ist so unterschiedlich oder ich sehe da was so gemeinsam gut funktionieren könnte. Und dann werden diese Arbeiten geliefert. Manchmal liefern Künstlerinnen und Künstler selbst. Manchmal sind die so groß und dann kommt ein Transporteur, der sie mir bringt.
Ja.
Und die Künstlerinnen und Künstler sind immer auch persönlich anwesend.
Okay.
Beim Aufbau der Ausstellungen.
Ist das was du einforderst oder was Künstler sowieso für Standard nehmen? Ist das Standard, dass man das zusammen macht?
Also für mich schon. Ich würde das niemals einfordern. Für mich ist es schon wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler auch dabei sind, um auch an der finalen Ausstellung mitgearbeitet zu haben.
Ja.
Ich meine, grundsätzlich ist es so, ihre Arbeit ist ja abgeschlossen, sobald das Werk fertig ist.
Ja.
Aber für mich ist es schon wichtig, dass sie mit der Ausstellung zufrieden sind, dass sie sich einbringen können. Und es ist natürlich auch so ein Aspekt von, ich brauche so ein bisschen Hilfe dann auch.
Das wäre eigentlich die Hauptfrage, auf die ich hinaus wollte. Du bist halt ein Gehirn.
Ja.
Und?
Genau, und ein Gehirn heißt, ich habe kein Korrektiv, weil mein Gehirn schafft es nicht, mich selbst zu korrigieren.
Ja.
Darum ist so, sind weitere Blicke ganz gut, also weitere Gehirne ganz gut, die mir dann helfen.
Okay. Und ist das aber so, weil ich jetzt die Frage gestellt habe, ist es so, dass das bei allen Galerien immer so gemacht wird? Ich meine, das weißt du wahrscheinlich dann nicht, aber so aus der Erfahrung heraus ist es normal, dass der Künstler dabei ist oder die Künstlerin?
Es ist ganz unterschiedlich.
Okay.
Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Galerien, da werden die Arbeiten abgegeben und die Galeristinnen und Galeristen machen das dann selbst.
Mhm.
Es gibt Ausstellungen, da ist der Galerist nicht anwesend und die Künstlerin baut mit einem technischen Team auf. Also es gibt ganz unterschiedliche Modelle.
Wie sehr merkst du oder denkst du, brauchen das die Künstlerinnen?
Die
oder
meisten,
wollen das auch?
Naja, es ist bei mir in meinem Raum so ein bisschen was anderes. Aber du meinst dieses Mitaufbauen, dabei sein. Aber die meisten möchten das schon.
Ja.
Ja, es ist natürlich, auch wenn ich zwei Positionen habe, wir sind dann zu dritt. Das ist natürlich auch, das dauert meistens einen Nachmittag und das ist eine gute Atmosphäre, es ist locker, es ist entspannt und das ist meistens schon wichtig, weil man hat schon so eine gewisse Anspannung vor einer Ausstellungseröffnung.
Klar.
Und darum ist das wahrscheinlich ganz gut und das ist dann so quasi wie so ein Teammoment.
Okay.
Ja.
Okay. Weil ich fand das spannend, dass du vorher das gesagt hast mit dem, eigentlich ist die Arbeit der Künstlerin dann vorbei. Genau. Also wenn das Objekt oder das Bild oder was auch immer eben fertig ist. Und dass dann aber ja nochmal ein ganz großer Aspekt reinkommt, wie inszeniere ich diese Arbeit?
Das ist schon so, dass, also ich, wie gesagt, ich habe kein Korrektiv. Mhm. Ich habe zwar ein sehr gutes Netzwerk und Freundinnen, die und Freunde eben, die in der Kunstszene arbeiten, ja, die mir dann manchmal, also das nenne ich dann Telefonjoker, wenn ich nicht weiter weiß für eine Ausstellung oder irgendwie es nicht so ganz stimmig finde, dann gibt's Videocalls und ich sage, was kann ich tun? Hast du eine Idee? Und das wird aber immer besser. Ich brauche das auch immer weniger, weil ich merke, ich werde einfach jedes Mal routinierter. Es ist aber schön, wenn die Künstlerinnen und Künstler da sind, weil die sehen ja auch nur mal ihre Arbeit. Und das ist vor allem bei Duo-Präsentationen so. Die sehen ihre Arbeit und kennen auch die Arbeiten der anderen Position. Aber in der Galerie findet das dann zusammen. Aha. Und ich hatte das jetzt, also bei zwei Duo-Ausstellungen, dass da schon so ein bisschen Skepsis auch dabei war von den Kunstschaffenden, dass die nicht so ganz überzeugt waren von den Paarungen, die ich gemacht habe. Schlussendlich, wenn es aber im Raum zusammenfindet, immer alle sehr zufrieden sind.
Das ist interessant.
Ja, aber das ist eben meine kreative Arbeit. Und da habe ich mich mit einem Künstler unterhalten, auch vor ein bisschen über einem Jahr. Und ich habe gesagt, ja, ich finde es irgendwie schade, dass ich habe kein schöpferisches Moment in meiner Arbeit und ich arbeite nicht, ich finde nicht so kreativ. Und er hat mir dann echt gesagt, dass mein Ausstellungsprogramm, was ich so übers Jahr zeige und die Ausstellung, wie ich sie inszeniere und wie sie präsentiert sind, das ist ein absolut schöpferischer Akt und auch ein absolut kreatives Schaffen.
Ja.
Und das, seit ich das auch sehe, macht das noch mehr Spaß.
Was glaubst du, warum du das vorher nicht gesehen hast? Weil das ja eigentlich, zumindest wenn wir jetzt so miteinander reden, würde das für mich sehr klar auf der Hand liegen.
Ja, man ist dann so tief drin. Also ich mache ja eben, wie gesagt, auch ganz viel anderes. Ja. Und dieser kreative Prozess, der eben auch im Austausch oft mit Künstlerinnen und Künstlern passiert, der geht dann so ein bisschen unter. Aha. Das ist ja immer alles, was nicht so viel Spaß macht, das ist im Kopf viel präsenter. Und das, was richtig Spaß macht, das vergisst man.
Das läuft so mit irgendwie.
Genau. Und das sage ich, also das ist jetzt auch etwas, was ich mir immer wieder selber sage.
Ja.
Und diese Momente dann auch ganz bewusst erlebe, weil das macht mir wirklich Spaß.
Okay. Jetzt hast du gesagt, vor Eröffnung gibt's ein nervöses Momentum.
Natürlich.
Was ist das für eine Form der Nervosität? Ist die gut? Ist die schlecht? Ist das so eine aufgeregte Nervosität wie, mir fällt jetzt nichts besonders Tolles ein als Vergleich, aber so vor dem Urlaub, bevor man zum Flieger fährt?
Ich glaube, das ist genau diese Art von Nervosität. Und also es ist so was Positives, Aufgeregtes.
Es ist keine ängstliche Nervosität.
Nein, gar nicht. Es ist so, dass man sich einfach darauf freut, es zu präsentieren. Es ist wirklich wie so dieser Moment kurz vorm Urlaub.
Ja.
So dieses Einschlafen, die letzte Nacht, bevor es
losgeht. Dann, ja.
Man freut sich, man freut sich zu sehen, was passiert.
Ja. Genau. Und das Thema, also so der negativen Emotion, hat man oder du in dem Fall dann Angst, dass es Leute blöd finden?
Da mein Raum recht klein ist und ich, also mein Raum hat 50 Quadratmeter, ist ein Gewölberaum mit Bögen, also sehr...
Sehr schön ist es.
Ich mag ihn auch wahnsinnig gerne. Ich bin aber eben auch ein kommerzieller Ort, also ein Verkaufsort.
Ja.
Und das, ich fürchte mich manchmal, dass ich es zu voll mache, dass der Raum zu voll wirkt.
Weil du zu viel verkaufen willst?
Nein, weil ich zu viel zeigen will. Also die Auswahl der Arbeiten, die schlussendlich hängen, ist ja auch ganz schwierig, weil ich mag ja alle Arbeiten, die kommen.
Ja.
Ich kann aber nie alle Arbeiten unterbringen. Aha. Also muss ich eine Auswahl treffen. Und einfach, weil ich dann sage, okay, die Arbeit, die liebe ich aber so sehr, die möchte ich jetzt auch noch dazu hängen. Aha. Das ist dann aber manchmal genau das zu viel. Das hat
also oft ist weniger mehr.
Genau. Und dann muss ich ganz... Da versuche ich dann immer einen Schritt zurückzugehen und ich mache Verkaufsausstellungen, die sind aber präsentiert wie eine Ausstellung, die du irgendwo anders sehen könntest und nicht in einem Verkaufsraum. Und das ist mir ganz wichtig, dass es nicht ein Durcheinanderhängen an Arbeiten ist, die möglichst gut und schnell verkauft werden, sondern dass diese Ausstellungen an sich auch stimmig sind und konzeptuell gut.
Okay. Jetzt hast du schon von dem Raum gerade drei Worte erzählt. Ihr seht es nicht, aber Sophias Augen leuchten, wenn sie den Raum erwähnt. Was bedeutet dir dieser Ort?
Sehr viel. Also es ist ein Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle.
Ja.
Es ist ein Ort, den ich vermisse.
Ja.
Wenn ich länger nicht da bin, ja.
Aha.
Es ist so, dass ich eben auch auf Kunstmessen fahre und dann mal eine Woche nicht da bin und meistens nach einer Kunstmesse ein paar Tage brauche, um mich so ein bisschen zu erholen.
Ja, gut, ich glaube, alle Menschen, die Messeerfahrungen haben, wissen, es ist hardcore.
Ja, aber dann fange ich an, den Raum zu vermissen.
Ja.
Also ich brauche diesen Ort. Es ist für mich ein Open House, in dem, also ich empfange wirklich jede und jeden mit offenen Armen, weil es geht darum, Kunst sichtbar zu machen, arbeiten und eben Künstlerinnen und Künstler sichtbar zu machen.
Aha.
Es geht darum, dass man so eine Schwellenangst auch abbaut.
Aha.
Weil das war für mich auch so ein wichtiger Punkt. Ich mache eine Galerie, in der ich als junge Frau zeige vorwiegend und übermäßig viele junge Positionen.
Mhm.
Also will ich auch gerne ein junges Publikum mal in Galerien locken, weil oft ist das eben mit so einer Schwellenangst verbunden oder dem Gedanken, oh Gott, jetzt redet die mit mir, ich muss was kaufen.
Ja.
Und das ist überhaupt nicht so.
Ja.
Und das ist so auch so eine Art Auftrag, den ich verfolge.
Wir hatten, oder du, ich glaube, dem einen oder anderen wird es auffallen, sehr viel das Wort Künstlerinnen benutzt.
Ja.
Ich weiß es, viele da draußen vielleicht nicht, aber du hast einen Fokus auf weibliche Künstlerinnen.
Weibliche
Doppelgemoppelt irgendwie.
Die Doppelung, ja.
Aber einfach um Frauen, die Kunst schaffend sind, zu zeigen.
Ja, das ist also grundsätzlich zu meiner Sprache, da versuche ich so inklusiv wie möglich zu sein, rein sprachlich. Für mich ist Sprache etwas enorm Wichtiges und wenn wir das sprachlich nicht machen, dann wird es auch so untergehen.
Absolut.
Ja. Ich habe noch einen Auftrag. Für mich sind Künstlerinnen waren immer unterrepräsentiert. Es beginnt jetzt allmählich so ein bisschen aufzubrechen, aber das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, 80% meines Programms, meiner Künstlerinnenliste, meines Ausstellungsprogramms ist weiblich.
Okay. Unterrepräsentiert in Galerien, in Ausstellungen, in überall.
In Auktionen.
Alles.
Also wenn man Auktionsergebnisse vergleicht, da ist es erschreckend. Und was wir jetzt gerade machen, ist, also das ich will mich da jetzt nicht emporheben, aber generell, was Galerien machen.
Ja.
Und Künstlerinnen und Künstler, die jetzt gerade jung sind, sind vielleicht in 100 oder 150 Jahren Kunst, Teil der Kunstgeschichte.
Aha.
Sind sie ja jetzt schon, dieser eben zeitgenössischen Kunstgeschichte. Und wenn wir jetzt 100, 150 Jahre zurückblicken, gibt's ein paar Frauen, die herausgehoben werden. Aber es geht darum, dass sich das irgendwie ausgleicht, irgendwann. Ja. Außerdem geht es darum zu zeigen, künstlerische Qualität hat mit dem Geschlecht des Schaffenden nichts zu tun.
Ja. Okay. Wie ist das angenommen worden? Also ich meine jetzt von außen, nicht von aus der Künstlerinnenseite her, sondern von außen. Weil ich könnte mir jetzt, wenn man jetzt so sehr plakativ denkt, hä, die armen Männer, wieso zeigst du keine Männer?
Also eine Zeit lang war ich die mit den Frauen. Ich habe aber das Gefühl, es wird schon noch thematisiert, aber es ist wesentlich offener mittlerweile. Ich bin nicht mit die mit den Frauen, sondern ich bin jetzt die mit der Galerie.
Das ist doch eine schöne Entwicklung.
Ja.
Okay. Ja, es ist krass. Okay.
Also das ist für mich ist es eben so lange noch traurig, bis es keinem mehr auffällt.
Ja, das wird leider noch ewig dauern, glaube ich.
Ja, aber dafür muss man
dafür muss man was tun, ja.
Und ich habe gerne so einen Auftrag.
Aha.
Ja, braucht das wahrscheinlich auch irgendwie.
So, jetzt bist du 3 Jahre alt. Also deine Galerie ist 3 Jahre alt. Du artikulierst dich sehr gut dafür, dass du 3 Jahre alt bist.
Ich schlafe nachts auch schon richtig gut durch.
Brav, schön. Da sind Mama und Papa bestimmt froh. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also die Galerie ist 3 Jahre alt, ziemlich genau.
Ja.
Wie schwer war es denn, Fuß zu fassen? Und auch vielleicht rentabel zu sein oder zu werden?
Also ich bin mit 3 Jahren, ist eine Galerie eben noch nicht alt.
Ja.
Ich bin immer noch dabei. Ich lerne immer noch neue Kundinnen und Kunden kennen, mein Netzwerk wird größer.
Klar, ja.
Es hat ganz von Anfang an recht gut funktioniert, weil eben mein Netzwerk in Salzburg, ich eben bin vor Ewigkeiten nach Salzburg gezogen.
Von wo?
Aus Vorarlberg.
Okay, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das ist nämlich lustig. Ja. Genau, das Fußfassen.
Ja. Mir ist es nicht so schwer gefallen. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen und es wurde von Anfang an ganz gut gesehen. Mhm. Und natürlich eine Sichtbarkeit der Galerie bedeutet auch eine Sichtbarkeit der Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich arbeite. Und das ist, worum es mir auch geht.
Mhm.
Und nein, es verbessert sich immer noch.
Mhm.
Also.
Jetzt hast du Salzburg nochmal erwähnt. Du bist hierher gekommen. Man hört es jetzt, glaube ich, gerade gar nicht, wo du herkommst. Ich weiß aber noch, wie wir uns kennengelernt haben. Hendrik, der Deutsche, steht Sophia gegenüber.
Hendrik, der dich mit Moin begrüßt.
Genau. Steht Sophia gegenüber, die einen recht starken Vorarlberger Dialekt hatte.
Also stärker als montafonerisch ist wahrscheinlich nur der Prinzer Wälder Dialekt, aber ja.
Da wir ja durchaus ein bisschen Kontakt haben miteinander,
ja.
Stehe ich ab und zu neben dir, wenn du mit der Heimat telefonierst und dann macht es Schnipp und du bist zack im Dialekt drin.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr spannend.
Es ist wirklich so, ich spreche Dialekt,
ja.
Aber ich kann nur im Dialekt bleiben, wenn ich jemanden habe, der auch im Dialekt antwortet.
Okay.
Das funktioniert mit Vorarlberg und Tirol sehr gut.
Ja.
In Salzburg und Wien und sonst auch beruflich vor allem funktioniert es nicht.
Ja.
Was immer noch erkennbar ist, ist, dass Menschen, die Dialekt sprechen, grundsätzlich als weniger intelligent eingestuft werden.
In der Tat, ja.
Das ist einfach so. Das ist auch immer noch so. Mir wurde auch in eben zahlreichen Praktikas und Jobs gesagt, dass es Dialekt einfach auch schwer verständlich ist.
Aha.
Und ich kann mich erinnern, also ich bin nach Salzburg gekommen, habe Dialekt gesprochen und ich kann mich ganz genau an dieses Gesicht der Menschen erinnern, wenn ich im Dialekt was sage und die mich nicht verstehen, aber höflich sein wollen. Und dann war das so ein ganz besonderes Lächeln und Nicken. Also das war so ein Ausdruck im Gesicht mit diesem Nicken. Also ich weiß genau, wenn mich jemand nicht verstanden hat.
Ja.
Und um es mir selber und auch meinem Gegenüber leichter zu machen und auch weil wir in der Schule Hochdeutsch sprechen mussten im Unterricht, ist mir das gar nicht schwer gefallen, dann wirklich so zu switchen. Und in meinem Gehirn legt sich ein Schalter um und ich bin
in Vorarlberg.
Bin im Dialekt.
Ich finde es extrem spannend. Ich bin ein ganz großer Dialektfan, weil ich das toll und spannend finde, wie man teilweise an einzelnen Wörtern, ja, du sprichst astreines Hochdeutsch und hast aber Nuancen in einzelnen Wörtern und man daran erkennen kann, wo du herkommst.
Mhm.
Das finde ich extrem interessant. Und das ist ja nicht nur im Deutschen so, das ist ja in allen Sprachen so.
Ja, aber in Vorarlberg ist es so, also ich höre, woher jemand kommt.
Aus Vorarlberg.
Vor allem ich komme aus dem Montafon, ist ein Tal, ein kleines Tal.
Ja.
Und ich kann auch dialektisch unterscheiden, von wo im Tal jemand kommt.
Super. Das ist extrem toll.
Es
was Sprache mitgibt.
Ja.
Ja, ist wahnsinnig.
Ja.
Interessant. Ich finde es spannend, dass du jetzt gesagt hast, mit der Intelligenz, das ist, glaube ich, wirklich so.
Ja,
das mit ist mit dem, so. Ohne das despektierlich zu meinen, aber im Sinne von vorurteilsmäßig, ah, der Bauer.
Absolut, oder? Absolut, ja.
Dass man da immer so ein bisschen Abstriche macht, was ja totaler Quatsch ist.
Ist es, aber es ist irgendwie nicht aus den Köpfen reinzubekommen. Also wir Menschen kategorisieren,
ja,
wir packen in Schubladen. Aha. Und eine dialektische Schublade ist halt einfach ein bisschen weiter unten angesiedelt. Ja.
Okay. Und wieso bist du von Feuerberg nach Salzburg gekommen? Es hätte ja auch Wien sein können oder München oder Innsbruck.
Glaub mir, Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gehen recht selten nach München zu studieren.
Okay.
Ist aber so, dass in der Tat alle jungen Menschen, die sich entscheiden, wo studieren sie, die aus Vorarlberg stammen, entweder, also die meisten nicht entweder oder, aber die meisten entscheiden sich, nach Innsbruck oder nach Wien zu gehen.
Ja.
Und genau das war der Grund für mich, eine Stadt auszuwählen, die nicht Innsbruck oder Wien ist.
Ja. Weil,
also anders als so mein nächstes Umfeld damals, das auch heute noch mein enges Umfeld ist, habe ich entschieden, ich verliere ja alte Freunde nicht und Schulfreundinnen und ja. Schulfreunde auch nicht. Und ich möchte mal schauen, wer ich bin, wenn ich dieses Umfeld auch nicht habe.
Ja.
Möchte neue Menschen kennenlernen, mich anders kennenlernen und bin ohne jemanden zu kennen nach Salzburg gezogen, ohne jemals vorher in Salzburg gewesen zu sein.
Okay, das ist wirklich interessant.
Ja.
Dann hast du, ja, Salzburg, why not?
Ja, es liegt zwischen Vorarlberg, Wien, München, Graz.
Ah, ja.
Es ist, war für mich der perfekte Ort. Es ist, ja, eine winzig kleine Stadt. So Großstadtmensch bin ich, glaube ich, eher nicht. Also
ja.
Ich habe nie länger in einer großen Stadt gelebt, aber ich bin es nicht. Also ich brauche, hier gehe ich zu Fuß 10 Minuten in den Wald.
Ja.
Und das ist, was ich mag.
Okay, ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Es gibt dich 3 Jahre. Was ist für dich Erfolg? Würdest du schon sagen, es ist erfolgreich verlaufen, die 3 Jahre?
Ja, das würde ich schon. Also es ist nicht so verlaufen, wie ich es geplant hatte.
Okay.
Wir alle können uns an die letzten 2 Jahre erinnern. Ich möchte es nicht erwähnen, aber es ist anders. Es
kam ganz anders, als es alle gedacht haben. Ja,
ja, es war auch mit wesentlich mehr negativen Gedanken verbunden, aber es ist alles gut gegangen. Und
ja.
Nach diesen 2 Jahren gibt es mich noch. Und allein das würde ich für so eine doch junge Galerie, also altersmäßig junge Galerie,
ja,
schon als erfolgreich einstufen. Ich meine, wann ich mich selber für erfolgreich halte, das kann ich nicht sagen. Was ist erfolgreich überhaupt? Reich an Erfolg. Das
ist ja die Frage, was wäre es für dich?
Reich an Erfolg, und Erfolge lassen sich auf ganz unterschiedliche Arten messen.
Ja.
Also es gibt, ja, ich werde wahrgenommen und das ist für mich schon ein Erfolg.
Okay.
Ich werde österreichweit als Galerie wahrgenommen und das ist, das war das, was mir auch wichtig ist.
Und was für Misserfolge gab es oder könnte es geben?
Also es gab vielleicht Rückschläge.
Aha.
Das waren menschliche Rückschläge.
Aha.
Das war wahrscheinlich das, was mich am meisten getroffen hat, dass ich eben, wir haben vorher erwähnt, dieses Vertrauen und dieses Näheverhältnis, dass ich das falsch eingeschätzt habe.
Aha.
Schlussendlich war es aber ein Learning und
ja,
es war ganz wichtig. Also es war ein kleiner Rückschlag, der mich aber jetzt nicht nachhaltig betroffen gemacht hat.
Okay.
Es ist so, dass ich mich für Kunstmessen im Ausland bewerbe,
ja,
weil ich natürlich über Österreich auch hinausgehen möchte, und dann kriege ich mal eine Absage.
Mhm.
Das ist wie jede andere Absage, die
ja,
man kriegt. Da ärgert man sich kurz,
ja,
aber ich denke mir immer, alles ist für was gut, und dass die Absage jetzt kam, dann ist halt im nächsten Jahr anders, und
aha,
da gibt es dann auch wieder die Erfolge, weil eine Zusage kommt. Also es ist, ja.
In Wellen und im positivsten dieses Bildes.
Es braucht ja beides.
Ja.
Und es geht ja im Leben darum zu lernen und sich über sich selber zu lernen, über die Welt zu lernen und zu wachsen. Und ich glaube, Man wächst auch an Misserfolgen.
In der Tat. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als an den positiven.
Ja.
Hast du ja vorher schon gesagt, dass man das so mitnimmt.
Ja.
Die guten Sachen.
Genau.
Und sich an den negativen eher aufhält.
Genau.
Was irgendwie doof ist, ne?
Es braucht aber beides.
Ja. Absolut. Jetzt hast du schon ein paar Mal das Wort erwähnt, Sichtbarkeit, sichtbar sein. Du bist recht aktiv in diesem Internet.
Ja.
/ Social Media. Wie wichtig ist dieser Teil?
Naja, Social Media ist ein gratis Marketing-Tool.
Ja.
Mit einer eine digitale Sichtbarkeit wird, also man generiert digitale Sichtbarkeit und es lässt sich jetzt nicht in Zahlen abbilden, aber also weil die Zahlen auch viel zu klein wären, es geht da nicht um Verkauf, sondern es geht einfach darum, dass man mich kennenlernt, wenn es nur digital ist. Und beim nächsten Salzburg-Besuch, man kommt eh an mir vorbei, es lässt sich gar nicht vermeiden, die Galerie besuchen.
Liegt auch so gut in der Stadt.
Liegt so gut, dass man mich dann irgendwie kennt.
Ja.
Also mich, die Galerie, verwende ich oft gleichwertig.
Gleichwertig, okay. Wenn wir zur Kunst kommen, was ist Kunst für dich?
Oh, das sind so...
Die kleinen Fragen.
Ach komm, Henrik, das sind so diese super Laienfragen.
Ja,
wenn aber als nächste Frage kommt, wer ist deine Lieblingskünstlerin?
Ja, ist dein und Lieblingskünstler? Was ist deine Lieblingsfarbe?
Kommt in die Galerie, ich zeig's euch. Oder ich zeig, du kennst es ja.
Du hast 11 Lieblingskünstlerinnen.
Dann wesentlich mehr.
Okay.
Ja.
Nein, aber so, also was, es gibt ja, fange ich anders an. Wenn man jetzt mit der Kunst so nichts zu tun hat. Ich meine, wir alle Menschen nehmen Kunst immer wahr. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, steht auf einem anderen Zettel. Ja, aber Kunst ist überall. Ob das jetzt in der Architektur ist oder an Bildern, die man irgendwo sieht, in Werbeformen. Man wird ja zugeballert, Ende nie, mit allem. Und es strömen ja endlos viele Sinne auf uns ein.
Ja.
Ich habe den Eindruck, und das ist jetzt das nächste Bullshit-Bingo, ist das Kunst oder kann das weg?
Boah. Das... Wenn du mir jetzt noch sagst, dass du Beltracchi richtig cool findest, dann...
Können wir aber auch noch drauf eingehen. Ja, aber das ist ja, worauf ich hinaus will, ist, die Leute, die sich damit nicht so sehr beschäftigen, bis gar nicht.
Ja.
Ja. Ist es ja so, ne, also ist das Kunst, kann das weg? Ja, das kann ich auch. Das sind ja nur 5 Striche. Dieser ganze, ich setze es jetzt mal in den negativen Kunst, negative Ansicht des Ganzen. Da ist ja dann, finde ich, schon die Frage berechtigt, was es halt für dich bedeutet und wie du Kunst siehst und wahrnimmst.
Also ich möchte das auch überhaupt nicht von oben herab oder so beurteilen, weil mir geht's um Emotionen.
Ja.
Wenn ich Arbeiten sehe, die ich richtig gut finde, dann löst das eine Emotion in mir aus.
Ja.
Also es löst aus, ich muss das zeigen, ich möchte das haben, ich habe Assoziationen, das geht natürlich in alle möglichen Richtungen. Es geht einfach darum, dass etwas Inneres angesprochen wird.
Ja.
Und natürlich spricht auch mich viel innerlich nicht an.
Ja.
Ich kann es dann aber trotzdem, und das habe ich ja gelernt, auch objektiv beurteilen.
Aha.
Und ich glaube, wenn man grundsätzlich ein Interesse für Kunst hat oder Lust hat an Kunst, dann ist es meiner Meinung nach das Wichtigste, einfach Ausstellungen zu besuchen und zu schauen. Und auch wenn man sagt, ich kann gar nicht sagen, was gefällt mir und was gefällt mir nicht, oder man kann das lernen, aber man lernt es nur von sich selber raus. Man kann dann sagen, okay, das berührt mich, das berührt mich nicht. Es gibt Arbeiten, also ich lebe ja auch mit Kunst. Es gibt Arbeiten, die entdeckt man täglich aufs Neue und täglich anders und neu, weil es viel vielschichtig ist oder man in einer anderen Stimmung und einem anderen Licht was anderes wahrnimmt in diesen Arbeiten.
Aha.
Aber ich gehe auch immer vom Persönlichen aus.
Was es bei dir auslöst?
Also was löst es bei mir aus? Warum finde ich das gerade so gut?
Ja.
Warum trifft das gerade auch was mich so berührt und das ist, das kann ganz Unterschiedliches sein und ganz sehr vielfältig bei mir. Aber so versuche ich auch, wenn jemand in die Galerie kommt und jetzt, ich erwarte nicht, dass jemand Ahnung von Kunst hat, der in die Galerie kommt, sondern ich erwarte, dass jemand Lust drauf hat. Lust, sich auch drauf einzulassen. Ich rede mit jedem und jeder, die reinkommt. Wirklich, das ist mir ganz wichtig und versuche, die Leute abzuholen, indem ich über Konzepte spreche, also von Malerei. Und das nicht in einer hochgestochenen Sprache, sondern wirklich mit Worten, dass es auch verständlich ist. Weil Kunst wird von Menschen gemacht und das sind wir alle.
Gibt es dann den Moment, dass jemand, ich sag jetzt mal skeptisch oder eher negativ, erstmal das sieht? Du hast vorher von den drei Punkten gesprochen, die wichtig sind. Und dann, nachdem er irgendwie mehr über Künstlerinnen und Konzept erfahren hat, sagt, ach, finde ich doch geil.
Ist schon passiert, aber wenn der erste Eindruck nicht passt oder die Assoziation irgendwie sehr negativ ist, dann können die das objektiv, also es geht dann immer um dieses objektiv gut finden, aber subjektiv sagen, ist nichts für mich. Ja. Ich hatte auf einer Kunstmesse eine sehr, sehr schöne Unterhaltung mit einer Kunstsammlerin, die sehr persönlich auf eine Arbeit, auf Arbeiten reagiert hat, das waren Stickereien. Also es war so eine sehr authentisch persönliche Reaktion und weil ich sehr viel mit Menschen arbeite und habe ich dann auch gefragt, warum es das auslöst. Und wir sind dann auf ein wirklich sehr spannendes Thema aus ihrer Kindheit zu sprechen gekommen. Also so ist das auch mit Kunst. Also so ist Kunst einfach. Sie kann eine Assoziation in dir auslösen, die dir nicht bewusst ist.
Ja.
Die man viel, im besten Fall hinterfragt oder eben auch einfach nur sagt, nein, das ist nicht für mich.
Ja.
Und diese Sammlerin hat dann nach diesem Gespräch, das war wirklich sehr intensiv und sehr schön, die Arbeit mit ganz anderen Augen gesehen.
Okay.
Und da hat sich wirklich, da ist so eine Tür aufgegangen.
Also, ich benutze jetzt das Wort Freude, ich weiß nicht, ob das falsch ist, aber freut es dich, wenn Emotion ausgelöst wird?
Ist das Wichtigste.
Egal, ob positiv oder negativ?
Bei negativen Emotionen ist mir dann schon auch wichtig, darüber auch sprechen zu können mit den Leuten, um zu wissen, warum. Also ich möchte jedem, der in die Galerie kommt, auch ein gutes Gefühl geben. Also es geht da schon auch darum, eben, dass die Leute sich abgeholt fühlen und wohlfühlen. Und es ist aber meistens so, dass wenn jemand in die Galerie kommt und bei einer Arbeit eine negative Assoziation hat, dass es dann in der Galerie funktioniert, dass die gar nicht so präsent ist dann die Arbeit, sondern dann konzentriert man sich eher auf eine Arbeit, die was Positives auslöst.
Aha, weil mehr zu sehen ist als die eine.
Ja, und die Emotion, also die schlechte Emotion ist irgendwie kürzer.
Ja.
Und die gute Emotion ist dann das, was man auch genießt, wovon man länger Zeit verbringt und dann das Sprechen über das Gute, ja.
Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, ob wir drüber sprechen sollen.
Ja.
Du hast es jetzt selber erwähnt.
Ja.
Deswegen gehe ich drauf ein. Und ich finde das eigentlich auch sehr spannend, weil das, was ich vorher gesagt habe, ich nenne es jetzt mal publizistische Ansicht über Kunst. Mhm. Ja, also teuer, Elite, hochgestochene Sprache.
Ja.
Ja, wie werden in, ich sag jetzt mal, irgendwelchen ganz normalen Filmen Leute in Kunstausstellungen dargestellt? Ja, das ist ja immer sehr Etepetete. Und dann hast du selber gesagt, du möchtest jungen Leuten auch einen Zugang gewähren oder halt möglich machen.
Ja.
Woher kommt das? Liegt das nur daran, dass Kunst selten günstig ist?
Was heißt günstig?
Also wenn ich jetzt dreistellig für irgendwas bezahlen muss, dann ist es einfach mal grundsätzlich für jeden Menschen unterschiedlich viel Geld, je nachdem wie viel er hat. Aber dreistellig ist ein Betrag, mit dem man, ich weiß nicht, eine Wohnung bezahlen kann einen Monat oder so. Ja, nur so als grobe Verordnung.
Ja.
Und insofern schon mal nicht so wenig.
Das Ding ist, also Kunst wird von Menschen geschaffen, die das aus sich heraus machen.
Ja.
Und Kunst wird auch von Menschen gekauft, die das von innen heraus als Emotion wahrnehmen und dann das Gefühl haben, es zu brauchen oder zu wollen.
Ja.
In meiner Galerie liegen die Preise zwischen 150 und 15.000 Euro.
Aha. Was jetzt nicht so schockierend ist.
Also 150 Euro, das geht. Ist für eine Studentin oder einen Studenten natürlich sehr viel Geld.
Klar.
Aber für jemanden, der im Beruf ist, ist das
machbar, kann man sich
ist
kaufen.
Ist das total machbar. Und das war mir auch wichtig, dass es auch Editionen gibt, die zu erschwinglichen Preisen zu erwerben sind.
Ja.
Und natürlich kann jeder entscheiden, was es einem wert ist.
Aha.
Also das ist ganz...
Okay, jetzt gibt's bei dir sehr günstige Arbeiten und auch eher teurere Arbeiten.
Ja.
Im Vergleich zu einem, auch wieder in dem Medienwahrnehmung gibt es immer wieder, gefühlt zumindest, ich bin ja nicht so im Thema, Auktionen von irgendwas, die 2- oder 3-stellige Millionenbeträge.
Ja.
Und man sich dann irgendwie als normaler Mensch kopfschüttelnd diese Nachricht durchliest oder sie halt wahrnimmt irgendwie.
Mhm.
Ist das absurd?
Hast du dir die Frage gerade gestellt oder war das eine Aussage?
Ich weiß es nicht so genau.
Es ist schon, also es ist natürlich, es ist ein Markt.
Aha.
Es kann mit jeder anderen Art von Handel mit Wertgegenständen gesehen werden.
Mhm.
Und ja, es ist ab einem gewissen Punkt absurd.
Aha.
Aber die Welt ist manchmal absurd. Dieser Markt besteht, weil es Menschen gibt, die so viel Geld dafür zahlen.
Ja, klar, irgendjemand zahlt ja.
Genau. Wenn es niemand zahlen würde, dann gäbe es das nicht. Also es ist das eine bedingt das andere und so ist es einfach.
Ist das eine gefühlte oder eine echte Wahrheit, dass das krasser wird in den letzten Jahren? Also dass die Preise krasser werden und
ja,
das
werden
alles?
Sie.
Woran liegt das?
Das sind ja Investitionssummen. Das sind ja, wenn man mehrstellige Millionenbeträge ausgibt für ein Werk, dann hängt das entweder in einem Museum oder es ist in einem Lager.
Mhm.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das jemand ins Wohnzimmer hängt. Ja.
Was ja dann aber auch wieder eher von meiner Warte heraus negativ zu sehen ist, oder? Weil dann ist es ja, dann geht's ja nicht mehr um das Werk, dann geht's ja nur um die Zahl, die auf dem Werk draufsteht.
Genau. Und das ist etwas, hinter dem ich nicht stehe. Aha. Also mir geht es um das Werk und um die Liebe zum Werk und nicht um die Liebe zum Geld.
Okay.
Ja. Du hast vorher noch etwas gesagt, auf das ich noch kurz eingehen möchte. Das kann ja jeder. Bei der Kunstbetrachtung.
Ja.
Das war etwas, da möchte ich nur noch kurz nachhaken.
Sehr gerne.
Weil das mag schon sein, wenn man eine Arbeit sieht und sich denkt, okay, das kann ich nachmachen.
Ja.
Das mag sein. Dass man es technisch so hinbekommt, das mag ich zu bezweifeln, weil Künstlerinnen und Künstler viele Jahre studieren, um dahin zu kommen, wo sie dann sind, in der Ausführung allein.
Ja.
Was die meisten Menschen einfach unterschätzen und auch nicht sehen, ist die Ausbildung, das Lernen, das dahinter steht, um überhaupt zu diesem Konzept zu kommen.
Ja.
Also um diese Idee von Malerei, Objekt, Material, um das allein schon zu haben, das kann nicht jeder.
Mhm. Absolut, also ich habe das ja nur so salopp gesagt. Ne?
Genau, aber das ist etwas,
trotzdem
was man manchmal hört.
Ja.
Und dann eben diese Grundidee, die Ausführung ja, aber diese Grundidee auf gar keinen Fall.
Absolut, aber ich glaube, das denkt man sich ja bei, nur um von der Kunst wegzukommen, ist es ja so, dass du das, ja klar, ich hätte auch Google erfinden können, ich hätte auch das und das machen können, hast du aber nicht.
Mhm.
Genau,
mhm.
Und ich glaube, das so verhält sich das ein bisschen ähnlich. Ja, ist ja einfach, ja und? Du bist trotzdem da, wo du jetzt bist.
Genau.
Okay. Wir haben über deinen Werdegang gesprochen, wie das alles passiert ist, dass du jetzt da bist, wo du bist. Und passiert ist, glaube ich, ein bisschen fies, weil du dafür sehr viel getan hast. Woher kommt die Energie dafür?
Ich glaube, es ist wirklich diese eigene Lust.
Ja.
Diese Lust, dieses von innen heraus, dieses Machen. Also ich mache einfach gerne. Ich hab Ideen, die will ich umsetzen.
Aha.
Ich will nicht so eine Ideenablage haben, sondern ich möchte eine Idee haben, möchte es machen, kommt die nächste Idee, ich möchte es machen. Das heißt, ich probiere auch viel aus und ja, ich möchte es einfach. Und es gibt mir auch sehr viel zurück. Aha. Also eben, da geht es viel um die Arbeit mit Menschen, da geht es natürlich auch um Feedback. Das ist schon so ein bisschen, das ist schon etwas, was mich enorm motiviert. Mhm. Aber ja, das ist so ein, das muss halt.
Es muss halt.
Es geht nicht anders, es muss alles raus.
Okay. Wenn wir in die Zukunft schauen.
Ja.
Ich sag jetzt mal, du bist 3 Jahre alt plus 3 Jahre.
Ja.
Was ist dann passiert?
Also, was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich mich in den nächsten Jahren noch stärker international aufstelle. Aha. Also ich möchte mehr Messen im Ausland machen. Aha. Momentan mache ich im Jahr 3 Kunstmessen, davon sind 2 in Österreich, 1 in Italien, bis jetzt gerade. Ja. Ich möchte, dass sich das schon noch mal ein bisschen entwickelt. Aha. Ich habe dieses Jahr eine Pop-up-Ausstellung in Wien gemacht für 2,5 Monate. Aha. Und 6 Ausstellungen hier in Salzburg. Das heißt, es sind 10 Veranstaltungen, Ausstellungen, 10 Sachen, die ich mache dieses Jahr. Das ist viel, aber es ist eben machbar. Mhm. In den nächsten Jahren wünsche ich mir schon auch Unterstützung in der Galerie. Weil natürlich immer, wenn ich auf einer Messe bin, wenn ich Termine habe, dann
ist Salzburg zu.
Ist Salzburg zu. Das ist etwas, was natürlich nicht ideal ist.
Ja.
Ich möchte aber wirklich in den nächsten 3 Jahren da noch wen dabei haben, der mich unterstützt.
Okay. Mhm. Gibt's dann Galerie Furnier, Salzburg, New York, Shanghai?
Das weiß ich nicht. Das könnte schon sein, ja. Was okay. ich definitiv ausschließe, ist Galerie Sophia Furnier Wien. Das ist für mich nicht sinnvoll.
Okay. Pro Land eine Stadt.
Ja, wieso nicht? Hört sich gut an.
Okay. Wir freuen uns. Ich sag vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke für die Einladung, die Geduld mit mir.
Wir hatten einen kleinen Eiertanz um Termine, aber es ist nicht schlimm.
Ja.
Ich bin geduldig. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben heute. Ich entschuldige mich, dass ich ein bisschen nasal bin.
Die letzten beiden Male haben wir abgesagt, weil ich nasal war.
Genau so ist es. Deswegen haben wir es jetzt durchgezogen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Anregungen, Wünsche, Probleme gerne an mich. Und was ihr definitiv tun solltet, geht bei Sophia in der Galerie vorbei.
Sehr gerne,
ja. Ihr werdet sicher etwas sehr Schönes sehen.
Ja, sehr
gerne. Und wenn nicht, geht ihr 8 Wochen später vorbei und seht dann etwas Schönes. Oder was euch gefällt, sagen wir es so.
Genau.
Vielen Dank und bis neulich.
Danke. Ciao. Tschüss.